Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ein Applaus für Kirsten Boye, die heute da ist.
Vielen Dank. Wir haben so wenig Zeit.
Ja, wir haben wenig Zeit, danke. Aber so ein paar Worte möchte ich doch auch noch sagen. Auch wenn ich glaube, ich Kirsten Boye fast gar nicht mehr vorstellen muss, weil ganz viele von euch oder von Ihnen sie kennen. Sie schreibt seit über 30 Jahren Kinderbücher. Sie schreibt über spielende Kinder am schönsten Ort der Welt, die Möwenweg-Reihe. Oder sie erzählt vom kleinen Ritter Tränk, wo man in dieser Reihe erfährt man eine ganze Menge auch über das Leben im Mittelalter. Oder sie entführt ihre Leser in ein kleines Land, in Afrika, nach Swasiland. Ich sehe da gerade schon ein Buch aus der Tabu-Reihe und ja, lässt uns knifflige Detektivfälle lösen mit dem kleinen Tabu in Swasiland. Und ja, sie zeigt uns das Fremde im Vertrauten und große Abenteuer in der Fremde. Beides ist in ihren Büchern immer möglich. Und in ihrem aktuellen Buch, in Ein Sommer in Sommerbü, da fährt sie mit uns ganz in den hohen Norden Deutschlands. Und was für Abenteuer dort auf uns warten, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß.
Ja, danke Judith. Ich wollte eben nicht so unfreundlich sein. Ich dachte nur, man hat immer so wenig Zeit. Ich freue mich über den Applaus, aber ich dachte, wir legen jetzt lieber mal los. Ich fange ganz am Anfang des Buches an vorzulesen, dann muss ich nicht so sehr viel erklären. Wenn man von der kleinen Stadt, in deren einziger Straße sich im Sommer die Touristen drängeln und die im Winter so leer ist wie ein Eimer vor dem Melken, über das Wasser guckt, dann sieht man auf der Landzunge gegenüber das kleine alte Haus. Mein Gott, was für eine einmalige Lage, sagen die Touristen. Aber warum ist es so heruntergekommen? Denn das können sie erkennen. So breit ist der Meeresarm an dieser Stelle nicht. Es gehört der alten Inge, sagen die Einheimischen. Mehr sagen sie nicht. Kann man es vielleicht kaufen? Fragen die Touristen. Aber die Einheimischen schütteln den Kopf. Niemals, sagen sie. Und außerdem ist es vielleicht nicht ganz so idyllisch, wie Sie denken. Es führt ja nicht mal eine Straße dorthin. Und das ist die Wahrheit. Zu Inges altem Haus kommt man nur mit dem Boot über das Wasser. Aber bevor man das versucht, fragt man Inge besser, ob sie es erlaubt. Sonst kann man eine böse Überraschung erleben. Es versuchen aber auch nicht viele. Die Segelboote, die im Sommer zu Hunderten im Hafen der kleinen Stadt liegen, wollen alle möglichst schnell die letzten Seemeilen bis zur Ostsee fahren oder manchmal aus der anderen Richtung den Meeresarm hinauf bis zur alten Wikingerstadt. Die Landzunge interessiert die Segler nicht. Manchmal versucht vielleicht einer einen Blick durch die wuchernden Herbstanemonen und Margeriten und Stockrosen am Ufer zu erhaschen, aber wenn er dann dahinter nichts als ein paar Hühner entdeckt, die friedlich am Boden picken, dann seufzt er nur und guckt lieber wieder in Richtung Mündung und lässt das kleine Haus in Ruhe. Dabei hätte er in diesem Sommer einiges mehr sehen können als Hühner, aber zum Glück liegt das alles hinter den Herbstanemonen versteckt und kein Mensch weiß davon. Am Anfang der Geschichte hat die Mutter von Martha, Mickel und Mats in New York einen Unfall und der Vater muss ganz, ganz schnell, noch dichter, und der Vater muss ganz schnell nach New York fliegen. Da das sich in den Sommerferien abspielt, sind alle Freunde verreist. Sie müssen irgendwie einen Ort finden, an den die Kinder reisen können, Menschen finden, die sich um die Kinder kümmern können. Und da fällt dem Vater nur die Oma ein, zu der die Familie schon seit ganz vielen Jahren, ich will jetzt nicht sagen, aus welchem Grund, keinen Kontakt mehr hat. Die Kinder fahren also zu dieser Oma, die sie bisher nicht kennen, in dieses kleine Haus, das ich eben vorgestellt habe. Die Oma begrüßt sie nicht ganz so begeistert, gibt ihnen aber einen Schlafplatz auf dem Dachboden. Und da möchte ich jetzt weiter vorlesen. Martha zieht ihr Handy aus der Tasche und macht ein Foto. Ob Isolde auch gerade in ihrem Sommerhaus ist oder noch immer auf den Malediven, weiß sie nicht, aber die WhatsApp wird sie schon erreichen. Martha klettert rückwärts die Leiter nach unten und geht über den Flur zur Küche. »Hallo«, sagt sie, als sie vorsichtig die Küchentür öffnet. Wenn Martha die Oma besser kennen würde, hätte sie natürlich »Oma« gesagt, aber so klingt es irgendwie falsch. Die Oma steht mit dem Rücken zur Tür neben dem Herd, auf dem das Wasser in einem großen Topf vor sich hinköchelt und steckt prüfend eine Gabel in eine Kartoffel. »Gleich gar«, sagt sie, ohne sich umzudrehen, »noch 2-3 Minuten.« »Ich brauche bitte mal das Passwort«, sagt Martha und wartet höflich. »Ich kann es mir auch selbst vom Router abschreiben.« Jetzt dreht die Oma sich doch zu ihr um. »Was?«, fragt sie. »Ich möchte meiner Freundin eine WhatsApp schicken«, sagt Martha. »Da brauche ich dein WLAN.« Die Oma runzelt die Stirn. »Da bist du ja falsch, mein Mädchen«, sagt sie, »falls ich richtig verstanden habe, was du meinst. Das gibt es hier nicht, WLAN und Router und Passwort. Tut mir leid.« »Kein WLAN?«, fragt Martha erschrocken und überlegt, was das bedeutet. Für alles muss sie jetzt ihr Datenvolumen nutzen. Und wenn das aufgebraucht ist, wird sie gar nicht mehr ins Internet kommen. »Wie gehst du denn ins Netz?« »Ich gehe keinem ins Netz«, sagt die Oma und lacht ein Lachen, das Martha nicht versteht. »Bin ich nie und hab ich auch jetzt nicht vor. Du musst mal ohne auskommen, mein Mädchen.« Martha schluckt. »Aber ich hab keine Flatrate«, sagt sie. Die Oma sieht sie nachdenklich an. »So«, sagt sie. »Vielleicht weiß sie nicht mal, was eine Flatrate ist, so wie sie lebt. Im Mittelalter.« Martha dreht sich weg vom Herd. Sie muss Isolde dringend schreiben, was passiert ist und wo sie jetzt sind. Und jetzt erst sieht sie es. Oben auf dem Display, wo sonst immer 5 Balken die Stärke der Verbindung zeigen, steht es deutlich und unmissverständlich. Kein Netz. »Hier gibt's ja gar kein Netz«, ruft Martha. Die Oma lacht wieder. »Habe ich dir doch gesagt«, sagt sie. Sie versteht wirklich gar nichts. Martha läuft nach draußen. Kein WLAN und auch kein Netz. Irgendwo muss es ein Netz geben. Das Wasser ist doch nicht so breit und auf der anderen Seite liegt die kleine Stadt. Vielleicht vorne am Stich. Man kann doch nicht ohne Netz leben. Nicht mal hier. Der Stich sieht aus, als hätte sich lange niemand mehr um ihn gekümmert. Ein Brett ist zur Hälfte herausgebrochen. Trotzdem liegt ein Boot daran vertäut, ein altes Boot aus Holz, und der Motor am Heck ist sorgfältig aus dem Wasser genommen und hochgeklappt. Freundliche kleine Wellen schwappen gegen den Rumpf. Martha läuft bis zur vordersten Spitze. Sie streckt den Arm mit dem Handy der kleinen Stadt entgegen, soweit es geht. Kein Netz, kein Netz nirgendwo. Wie soll sie sich denn jetzt mit Papa schreiben? Mit Isolde? Wie soll sie Fotos verschicken? Und was ist mit Snapchat und Instagram? Martha, ruft Mats. Er steht in der Pforte und schwenkt seine Arme. Du sollst kommen. Martha sieht noch einmal über das Wasser, dann dreht sie sich um und geht langsam zum Haus zurück. Morgen wird sie nach einer Stelle suchen, an der sie Empfang hat. Vielleicht gleich hinter der Weide in Sommerbü. Und heute am Abend ruft sie Papa dann eben erst mal vom Festnetz an, um zu hören, was mit Mama ist. Das wird teuer für die Oma. Leider muss Martha feststellen, dass die Oma nicht mal Festnetztelefon hat, sondern dass der Kaufmann aus der kleinen Stadt gegenüber auf der anderen Seite des Wassers ihr Bescheid gibt, wenn es Anrufe für sie gibt. Die Oma hat auch keinen Fernseher und es fällt den Kindern zu Anfang gar nicht so ganz leicht, sich einzuleben. Erstaunlicherweise tun sie das aber doch, ich will nicht erzählen, warum. Und eines Tages müssen sie alleine mit diesem Boot, das da am Steg liegt, rüber in die kleine Stadt fahren. Die Oma lebt nämlich davon, dass sie Gänse züchtet, schlachtet und verkauft und dass sie Marmelade kocht und verkauft. Und es muss wieder Marmelade in die Stadt zum Verkauf gebracht werden. Und da kriegt die Oma am Morgen einen Hexenschuss. Und daraufhin lässt sie die Kinder alleine über den Meeresarm, der da nicht sehr breit ist, fahren. Ihre Tochter hat das jeden Morgen allein zur Schule gemacht. Sie sieht also kein Problem. Und ich möchte jetzt vorlesen, was passiert, als sie zurückfahren. Als sie nämlich ins Boot steigen, fängt es an zu regnen. Es ist ein Regenguss, so heftig, dass die kleine Stadt hinter dem Wasservorhang fast nicht mehr zu sehen ist. Und gleichzeitig kommt von irgendwo der gruselige Ton eines Nebelhorns. Dann hört sie schon ein dunkles Grollen. Mist, Mist! Wie lange sind Sie vorhin gefahren, bis Sie auf der anderen Seite waren? 5 Minuten? 10? Länger doch ganz bestimmt nicht. Sie müssen es schaffen, bevor aus dem Grollen ein richtiger Donner wird. Wilde mag das nicht. Ich will nach Hause, sagt Mats. Und Martha hört die Angst in seiner Stimme. Dabei weiß Mats mit seinen 4 Jahren doch bestimmt noch nicht einmal, wie gefährlich ein Gewitter auf dem Wasser ist. Aber das muss man auch nicht wissen. Wer jetzt im strömenden Regen unter dem blauschwarzen Himmel in einem Boot auf dem kappeligen Wasser unterwegs ist, der spürt die Gefahr. Mickel klammert sich an die Kühltasche auf seinen Knien. Martha macht ganz schnell, sagt er tröstend zu Mats, und Martha begreift, dass er damit sich selbst mindestens genauso zu beruhigen versucht. Aber seine Stimme ist in dem platternden Regen und bei dem Grollen am Himmel kaum zu hören. Das ist ja nicht weit. Und guck mal, Matzi, da sind auch gar keine großen Schiffe mehr. Das geht jetzt bestimmt viel schneller. Tatsächlich muss Martha nicht mehr ständig darauf achten, wie sie den anderen Booten ausweichen kann, nicht mal im Hauptfahrwasser. Die anderen Skipper haben alle zugesehen, dass sie noch rechtzeitig vor dem Gewitter in einen Hafen eingelaufen sind. Nur Martha wollte nicht an das Gewitter glauben. Egal, egal, denkt sie, gleich haben wir es ja geschafft. Bei diesem Regen kann man den Steg zwar nicht so gut erkennen, aber dass er da drüben liegt, weiß ich doch. In diesem Augenblick zerteilt ein grellweißer Blitz den Himmel über dem Wasser und für den Bruchteil einer Sekunde sieht Martha im kalkigen Licht das Haus der Oma, den Steg und die Blumen am Ufer, die im Sturm fast waagerecht liegen. Dann dröhnt ein Donner so laut, dass der Regen nicht mehr zu hören ist und nicht der Motor, und es klingt, als wäre das Gewitter genau über ihnen. »Mama«, schreit Mats, »Hilfe, Mama, Hilfe!« Martha würde ihn gerne beruhigen, aber sie muss sich jetzt aufs Fahren konzentrieren. 5 Minuten, denkt sie und starrt geradeaus. 5 Minuten höchstens. Gleich haben wir es geschafft, auch wenn das Wasser auf einmal so aufgepeitscht ist und der Wind so stark. Der nächste Blitz kommt ihr noch greller vor und der Donner noch lauter und näher. Darum bemerkt Martha zuerst gar nicht, dass der Motor keinen Ton mehr von sich gibt. Aber dann spürt sie, wie das Boot langsamer wird. Und als sie versucht, es wieder anzulassen, reagiert es nicht. Und als sie auf die Heckwelle blickt, die sie bisher hinter sich hergezogen haben, ist davon nichts mehr zu sehen. Ruhig jetzt, ganz ruhig, denkt Martha. Sie wundert sich, dass sie das überhaupt denken kann. Sie hat bisher ja noch nie so eine gefährliche Situation erlebt. Darum wusste sie bis jetzt auch nicht, ob sie vor lauter Panik anfangen würde zu weinen oder ob sie damit klarkommt. Und sie kommt damit klar. Irgendwie müssen sie zum Steg, auch wenn der Motor ausgefallen ist. Und sie muss das hinkriegen. Sie ist die Älteste. »Gib mir mal die Ruder, Mickel«, brüllt sie. aber gerade dröhnt wieder ein Donner, weiter entfernt dieses Mal. Und da begreift Martha, dass sie es nicht nur mit einem Gewitter zu tun haben, sondern mindestens mit zweien, ganz nah beieinander. Und dann kommt auch schon der nächste Blitz. Beeil dich! Mickel guckt sie erschrocken an, aber er protestiert nicht. Martha ist der Skipper und er gehorcht. Vielleicht hat er noch gar nicht gemerkt, dass der Motor ausgefallen ist. »Die sind so komisch festgemacht«, ruft er verzweifelt und rüttelt und ruckelt, um die Ruder loszukriegen. Aber die Oma ist eine ordentliche Frau. Darum liegen die Ruder für den Notfall nicht einfach so lose im Boot herum, sondern sind sorgfältig festgemacht. »Schaffst du das?«, brüllt Martha in den Donner und in den Sturm hinein. Sie sieht, wie der Steg sich von ihnen entfernt. Nein, sie entfernen sich vom Steg. Und mit einer schrecklichen Klarsicht begreift sie, was gerade passiert. Jetzt, wo der Motor das Boot nicht mehr auf Kurs hält, treibt die Strömung sie ab. Es ist keine starke Strömung, aber für so ein kleines Boot ist sie stark genug. Und die Schrecken der Meere schaukelt und schwankt auf den Wellen, die vorhin überhaupt noch nicht da waren und die jetzt unheimliche weiße Gischtkronen tragen. Sie schaukelt und schwankt auf die Ostsee zu, und wenn sie Glück haben und der Blitz sie nicht erwischt, dann erwischt sie bestimmt die Dünung an der Stelle, wo in der Mündung Meeresarm und Ostsee zusammentreffen. Da sind die Wellen jetzt im Sturm ja viel zu stark für ein kleines Boot, das längst im sicheren Hafen liegen sollte. »Komm, Mickel, ich helf dir.« Aber sie hat Angst, in dem kippeligen Boot aufzustehen, um nach vorne zu Mickel zu kommen, und darum versucht sie nur wieder und wieder den Motor anzulassen. Natürlich bleibt er stumm. »Mickel«, brüllt Martha. Da hat Mickel endlich das erste Ruder befreit und das zweite gleich hinterher. »Ich muss nur versuchen, gegen die Strömung anzurudern«, denkt Martha, »damit wir nicht aufs Meer getrieben werden in diesem Sturm. Alles andere ist jetzt egal. Nicht an die Blitze denken, nicht auf den Donner hören, rudern, rudern.« Sie legt die Ruder in die Dollen, aber sie spürt sofort, dass sie gegen die Strömung keine Chance hat. Vielleicht würde die Oma es schaffen. Vielleicht hätte auch Mama es geschafft, sogar als kleines Mädchen, weil sie doch jeden Tag zur Schule gerudert ist. Aber Martha rudert zum ersten Mal in ihrem Leben. Nur gepaddelt ist sie schon ein paar Mal in einem Kanu. Das ging ganz anders und war leicht. Es gelingt ihr einfach nicht, die Ruder gleichzeitig einzutauchen und gleich tief einzutauchen. Und die Blitze zerreißen den Himmel. Und der Donner übertönt alle Gedanken, nur nicht ihre Angst. Und Max stößt die ganze Zeit einen lauten Heulton aus und presst sein Gesicht in wilde 13s plüschiges Fell. Und Mickel starrt sie mit aufgerissenen Augen an und braucht all seine Kraft, um nicht loszuheulen wie Mats. »Wir schaffen das, Mickel«, ruft Martha, aber sie merkt, wie sinnlos ihr verzweifeltes Rudern ist. Und als der Blitz die Landschaft das nächste Mal in ein unheimliches weißes Licht taucht, sieht sie an Backbord schon die Steuermannsinsel und die Schnasselbude und den Leuchtturm neben der Mündung ins Meer, aber sie sind viel zu weit entfernt, um sie zu erreichen. Längst spürt Martha, wie die Wellen mit jeder Sekunde stärker werden. Von der Ostsee her drücken sie mit aller Kraft in die Mündung und ihr Boot ist so klein. »Die Wellen werden uns umschmeißen«, denkt Martha, als schon wieder Blitz und Donner fast zusammenfallen. »Und wir sind auch noch mitten im Gewitter. Diese Oma hätte uns niemals fahren lassen dürfen.« Aber natürlich hat sie Martha gewarnt. Dann fällt ihr das rechte Ruder ins Wasser. Und Sie wissen natürlich, dass ich genau an dieser Stelle aufhören werde, vorzulesen. Aber das Buch ist danach noch so dick, dass sie also jetzt nicht gleich ertrinken werden, ist schon klar. Okay. Ja, vielen Dank. Ich habe extra ein bisschen kürzer vorgelesen, als die Zeit ist, die wir haben, damit alle, die das möchten, vielleicht auch gerne noch was fragen können zu diesem Buch zum Leben allgemein, also egal wozu.
Ich komme einfach mit dem Mikro rum, dann geht das einfacher, dann verstehen wir es alle.
Wie lange haben Sie dafür gebraucht?
Für dieses? Also das ist inzwischen ein Erfahrungswert und das ist wirklich immer wieder ungefähr das Gleiche. Das Buch hat 319 Seiten und Bücher, die ungefähr so dick sind und dann eben auch nicht wirklich Bilder haben. Das hat nur über den Kapiteln immer sogenannte Kapitelvignetten. Brauche ich immer so zwischen 4 und 6 Monaten. Hier habe ich 4 gebraucht. Das hängt davon ab, ob ich die ganze Zeit zu Hause bin. Also wenn ich zum Beispiel jetzt in Leipzig auf der Messe bin, schreibe ich nicht. So, dann kann sowas auch schon manchmal 6 Monate werden, aber im Schnitt 4 bis 6.
Wieso schreiben Sie Bücher?
Ja, ist ja vielleicht eine vernünftige Frage, dazu hätte ja nicht jeder Lust, aber also mir macht es einfach wahnsinnig Spaß. Ich habe mir, seit ich ein Kind war, also viel jünger als ihr, habe ich mir schon ständig Geschichten ausgedacht, die sind mir einfach eingefallen. Ich konnte nichts dagegen machen und habe mir da schon immer gewünscht, Bücher schreiben zu können. Und dann bin ich aber doch nicht gleich Autorin geworden, weil ich nämlich was erfahren habe, was bis heute gilt. Das können auch alle Verlagsleute bestätigen. Die meisten Autoren können gar nicht vom Bücherschreiben leben. Vor allen Dingen nicht zu Anfang, wenn man erst 1 oder 2 Bücher geschrieben hat. Und ich wollte meine Miete zahlen können und meine Kleidung, mein Essen kaufen und so. Und dann bin ich Lehrerin geworden. So, also ich habe nicht Bücher geschrieben. Und dann bin ich sozusagen durch einen Wink des Schicksals dahin gedrängt worden. Also ich habe 2 Kinder adoptiert und das Jugendamt hat mir verboten, damals weiter als Lehrerin zu arbeiten. Die haben gesagt, sie müssen zu Hause bleiben. Und Bücher schreiben konnte ich zu Hause. Das haben die nicht gemerkt.
Da ist noch eine Frage.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Dieses? Das ist total witzig. Wenn ich von Erwachsenen darauf angesprochen werde, dann sprechen die immer über 2 Dinge. Das eine ist, dass die Kinder da kein WLAN haben, überhaupt keinen Zugang zum Netz, kein Fernsehen, nichts. Das ist den Erwachsenen immer so ganz wichtig. Und das Zweite, was denen wichtig ist, ist, dass die Kinder plötzlich mithelfen müssen. Kartoffeln pellen, Hühnereier einsammeln, Obst für Marmelade pflücken und so. Das sind so die beiden Themen. Das ist mir auch ganz wichtig bei diesem Buch. Aber deswegen habe ich es ursprünglich nicht geschrieben. Ich habe es nicht geschrieben, um irgendwas Pädagogisches so zu erzählen, sondern ich habe genau so ein kleines Haus oben in Norddeutschland an diesem Meeresarm Schlei entdeckt, genauso mit Steg, ohne Straße, und habe gedacht, was müssen das für Menschen sein, die so leben können. Und dann ist mir die Oma eingefallen und dann habe ich gedacht, wie wäre das jetzt, wenn Kinder dahin kämen, wie würden die sich fühlen. So ist das entstanden.
Ja.
Wie viele Bücher haben Sie schon geschrieben?
Die genaue Zahl weiß ich leider nicht. Ich arbeite immer mit Zahlen aus dem Internet inzwischen, ehrlich gesagt, weil ich zu faul bin zu zählen. Es sind auf alle Fälle über 100. Aber ich schreibe auch schon seit 35 Jahren. Also da kommt dann schon ordentlich was zusammen. So.
Ja.
Was ist Ihr Lieblingsbuch, was Sie schon geschrieben haben von den Büchern?
Ich habe kein Lieblingsbuch. Also, weil ich jedes Buch nur geschrieben habe, weil ich Lust dazu hatte, das zu schreiben. Und dann hat es mir ja auch Spaß gemacht zu schreiben. Und deshalb ist wirklich keins mein Lieblingsbuch. Meistens ist das, was noch das Neueste ist, noch, weißt du, so am dichtesten an mir dran. Und das wäre natürlich im Augenblick Sommerbü. Also im Augenblick, wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen Sommerbü. Im nächsten Jahr sage ich dann vielleicht schon wieder was anderes.
Wie kommen Sie auf die Ideen, die Bücher zu schreiben?
Okay. Naja, bei diesem habe ich es ja erzählt, weil ich genau so ein Haus gesehen habe. Dann habe ich so Meerschweinchenbücher geschrieben über Meerschweinchen, das heißt King Kong. Meine Kinder hatten immer Meerschweinchen, völlig einleuchtend. Aber man kann das nicht immer sagen. Also ich erzähle immer wieder, dass ich ein Buch, das heißt Seeräuber Moses, geschrieben habe. Das handelt von einer Seeräuberbande, die findet ein Baby auf dem Wasser. Und das zieht sie dann groß. So, macht einen Seeräuber aus ihm. Und die Idee ist mir in Hamburg an der Roten Ampel gekommen. Jetzt Ich sehe da selbst überhaupt keinen Zusammenhang. Aber so ist es eben manchmal mit Ideen. Die sind einfach da.
Was ist bisher Ihr erfolgreichstes Buch?
Ganz genau weiß ich das nicht. Ich glaube, das sind immer Reihen. Weißt du, Bücher, die zu einer Reihe gehören. Entweder würde ich sagen, ist das Der kleine Ritter Tränk oder Die Kinder aus dem Möwenweg. Würde ich vermuten. Aber ich zähle das nicht. Sollte ich zählen? Du guckst so ärgerlich. Also ich freue mich, wenn Bücher erfolgreich sind, aber manchmal sind mir ja auch Bücher wichtig, die dann gar nicht so erfolgreich werden. Weißt du? Und dann ist es traurig, wenn man zählt.
Schreiben Sie dann immer ein Buch fertig und fangen dann das nächste an? Oder haben Sie auch manchmal, dass Sie zwei Bücher gleichzeitig schreiben? Nein,
das kann ich nicht. Ich war sehr überrascht, als ich gehört habe, dass es Kollegen gibt, die das machen. Das könnte ich überhaupt nicht. Also ich bin dann so in der Geschichte, auch wenn ich, was weiß ich, abtrockne oder Auto fahre oder so, ist die Geschichte immer noch in meinem Kopf. Ich glaube, da dürfte nichts anderes dazwischen kommen.
So, siehst du noch, dass irgendwer noch eine Frage hat? Ansonsten gibt es natürlich nachher noch die Gelegenheit, auf der Rückseite dieser roten Wand ist der Büchertisch. Ja, dort könnt ihr euch ein Buch kaufen und auch gleich signieren lassen. Und Kirsten Beue vielleicht auch noch mal die eine oder andere Frage direkt stellen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr da wart und danke für diese spannende Lesestelle.
Dankeschön und ich sag noch mal, natürlich signiere ich auch Bücher, die mitgebracht worden sind. Nur leider habe ich diesmal keine Unterschriftenkarten dabei, die habe ich heute Morgen im Gedrängel verloren. Ja, nochmal vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.